Ihr Lieben, lasst uns heute miteinander ein Wort aus dem Neuen Testament lesen, aus dem Matthäusevangelium. Wir wollen uns da mit einer Begebenheit beschäftigen, die auch in der Bibelstunde schon einmal kurz angesprochen worden ist, am Donnerstag. Und zwar geht es darum, dass der Herr Jesus dort auf dem See Genezareth gegangen ist und zu seinen Jüngern gekommen ist. Ich möchte mit uns lesen, Matthäus 14, ab Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Ja, soweit das Wort Gottes. Wir sehen hier eine Begebenheit aus dem Leben unseres Herrn und Heilandes, wie er mit seinen Jüngern umgeht. Und ich denke, da können wir manches daraus lernen. Manches über die Person unseres Herrn Jesus und manches auch über unsere eigenen Schwächen und Schwierigkeiten im Glaubensleben, ihm nachzufolgen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Vielleicht ist es wichtig, am Anfang noch einmal darauf einzugehen, was dem vorangegangen war. Es war dieses große Wunder, die Speisung der 5000. Unmittelbar vor dieser Szene, die wir betrachten wollen, war der Herr Jesus mit einer großen Volksmenge zusammen. Es waren viele, viele Menschen, die ihn hören wollten. Und wir lesen in Vers 14, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Es war die Liebe und das Erbarmen des Herrn Jesus, die verlorenen Menschen wirklich zu sich zu ziehen, ihnen zu begegnen, ihnen geistliche Speise zu geben. Ich denke, das ist hier das Wichtige, dieses Brot, das finden wir in Johannes 6 so deutlich ausgedrückt, dass er da weitergab, dass sich auf wunderbare Weise vermehrt hat. Da ging es nicht letztlich darum, dass sie ihren zeitlichen Hunger stillen sollten, sondern es ging letztlich um etwas Tieferes. Es ging um das Brot des Lebens. Es ging um den Herrn Jesus selber. Und er ist der Retter der Verlorenen. So haben wir es auch gesungen. Der große Heiland der Verlorenen. Derjenige, der allein wirklich Leben geben kann, weil er sich selber in den Tod gegeben hat, um sündige Menschen mit Gott zu versöhnen. Wir haben heute Morgen wieder dran denken dürfen im Brotbrechen, dass allein dieses Sühnopfer des Herrn Jesus überhaupt Menschen zu Gott bringen kann, dass allein dadurch Menschen Leben bekommen können, dass sie von dieser Speise essen, von dem Herrn Jesus selbst, dem Brot des Lebens. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn wir nicht im persönlichen Glauben ihn als unseren Herrn und Retter annehmen, dann haben wir kein Leben. Dann haben wir vielleicht einen Schein von Leben, aber nicht das wahre Leben. Und es ist ja interessant, dass dieses Essen in der Bibel, das Essen des Brotes, eben auch für diesen persönlichen Glauben steht, als ein Bild. Ja? Ich muss den Herrn Jesus persönlich im Glauben annehmen, für mich als Herrn und Retter, damit ich dieses Leben habe. Es genügt nicht, dass ich von ihm weiß. Es genügt nicht, dass ich in irgendeinem christlichen Kreis bin. Es genügt nicht, dass ich weiß, dass das Brot des Lebens ausgeteilt wird, sondern ich selbst muss davon essen. Sonst wird der Hunger nicht gestillt. Und ich selbst muss persönlich dieses Erlösungswerk des Herrn Jesus im Glauben für mich annehmen, damit ich wirklich errettet bin, damit ich dieses Leben aus Gott, dieses Leben von oben haben darf. Und dann erst kann ich Jünger sein. Dann erst kann ich aus einer persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus ihm auch dienen und nachfolgen. Wir können keine Jünger sein, wenn wir nicht diese Wiedergeburt erlebt haben, wenn wir nicht wirklich zuerst einmal uns dem Herrn ganz ergeben haben und ihn angenommen haben als unseren persönlichen Retter. Und das war ja das, was im Bild geschehen war. Er hat seine Jünger angewiesen, gebt ihnen das Brot, speist sie. Und so ruft er auch uns heute auf, dass wir Menschen, die hungrig sind, die den Herrn Jesus nicht kennen, die ohne Leben sind, dass wir ihnen geistliche Speise austeilen, das Evangelium, die Botschaft von dem Herrn Jesus. Und es war ein großer Tag, es war viel Arbeit, viele Begegnungen, viele Gespräche, es war viel Mühe. Ja, sie haben 5000 Menschen gedient, Männern und dann noch die Frauen und Kinder, also insgesamt bestimmt 10.000, 15.000 Menschen, die da zusammen waren. Und das war anstrengend. Und es ist interessant, es war ja ein wirklicher Sieg, es war etwas, wo die Herrlichkeit des Herrn Jesus auch offenbar wurde, dort, wo diese wunderbare Brotvermehrung stattfand. Und der Herr sendet sie dann alleine weg. Und es ist manchmal so, das, was jetzt folgt, ist eine Prüfung. Und es ist manchmal so, wenn wir geistliche Erfolge haben, in Anführungsstrichen, wenn uns Dinge gelingen dürfen, wenn wir den Segen des Herrn erfahren und erleben dürfen, dass darauf Prüfungen folgen. Zeiten, wo es anders aussieht, wo wir vielleicht gar nicht so sehr den Segen und den Sieg des Herrn erfahren, sondern das genaue Gegenteil. Und so war es auch in diesem Fall. Nach diesem Dienst an den Menschen hat der Herr die Jünger zunächst einmal beiseite genommen und hat sie in dem Schiff, in dem sie waren, vorangeschickt zu der nächsten Gegend, wo sie dienen sollten. Und er selber ist alleine zurückgeblieben. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was wir lernen dürfen von dem Herrn Jesus. Dass er immer wieder mitten in der Geschäftigkeit, und er war ja von vielen, vielen Menschen bedrängt, viele, viele Menschen wollten von ihm etwas hören, von ihm Heilung empfangen. Ja, wir lesen das manchmal, dass sie sich so gedrängelt haben, dass er praktisch kaum durchkommen konnte, dass er in ein Schiff gehen musste, damit er überhaupt reden konnte zu der Menschenmenge. Und dennoch hat er immer wieder ganz bewusst auch die Stille gesucht, die ganz persönliche Gemeinschaft mit seinem Gott und Vater. Und dabei war der Herr Jesus ja Gott. Er war ja vollkommen, er hatte ja eine vollkommene Verbindung zu seinem Gott und Vater. Und doch, weil er auch wahrer Mensch war, finden wir immer wieder, dass er sich Zeit zum Gebet genommen hat. In der Herrlichkeit beim Vater, ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Was für eine Harmonie, was für eine innige Verbindung und Einssein zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, bestanden hat und besteht. Ja, da war überhaupt kein Hindernis da. Da war Gebet in dem Sinn gar nicht nötig. Aber hier auf der Erde, wo der Herr Jesus als vollkommener Mensch gelebt und gedient hat, da hat er sich immer wieder Zeit genommen zum Gebet. Und nicht nur 5 Minuten oder 10. Ja, das waren mehrere Stunden, die der Herr Jesus hier auf dem Berg alleine für sich im Gebet verbracht hat. Und ich denke, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auch sehen, wo der Herr uns da ein Vorbild geben will. Wir sind heute sehr beschäftigt. Oftmals sind es gar nicht die Dinge des Reiches Gottes, wie hier bei der Speisung der 5000, sondern oftmals sind es ganz weltliche Dinge. Viele Dinge, in die wir einfach hineingestellt sind, ja, durch den Beruf zum Beispiel. Ja, dem kann niemand entgehen. Im Gegenteil, die Bibel warnt uns davor, nicht unordentlich zu leben, unser Lebenswandel wirklich mit unserer eigenen Hände Arbeit zu verdienen. Das ist also Gottes Wille. Und doch gibt es da viele Dinge, die uns bedrängen wollen, die uns die Zeit stehlen wollen. Es gibt viele Dinge, scheinbare und wirkliche Notwendigkeiten, die auf uns einströmen. Und darüber hinaus gibt es noch einen anderen Bereich, nämlich Zerstreuungen, Ablenkungen, schädliche Dinge, die wir gar nicht wirklich machen müssten, denen wir gar keine Zeit widmen müssten, sondern wir tun es einfach, weil wir in unserem Herzen oft nicht so mit dem Herrn verbunden sind, sondern mehr mit den Dingen dieser Welt. Und all das strömt auf uns ein und all das zehrt von unserer Kraft. Und so wichtig ist es deshalb, dass wir uns immer wieder ganz bewusst Zeit zur Stille vor Gott nehmen. Zeit, wo alle Menschen ihre Rechte an uns verlieren. Weil wir hatten das erste Recht auf das Leben und die Zeit eines Jüngers. Sein Herr. Der Herr Jesus. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder dran erinnern. So hat der Herr seine Zeit im Grund ganz und völlig Gott, dem Vater, geweiht und gewidmet. Er hat nur das getan, was der Vater ihn geheißen hat. Wenn Gott ihn zu sich ins Gebet gerufen hat, dann war er still im Gebet vor Gott. Und wenn Gott ihn gesandt hat, Menschen zu heilen, zu speisen, dann hat er das getan. Aber er war alle Zeit in der inneren Verbindung mit dem Vater. Und uns fällt es oft schwer. Ich denke, es gibt in unser aller Leben immer wieder Zeiten, wo wir merken, ich habe diese innere Verbindung zum Herrn verloren. Ich fange an, im Fleisch, in meiner eigenen Kraft vor mich hin zu arbeiten, vor mich hin zu leben. Ich frage eigentlich gar nicht mehr wirklich nach Gott. Und ich weiß auch im Moment gar nicht, was Gottes Weisung, Gottes Wille für mich ist. Ich überlege mir gerade selber, was ich mache. Und legt es selber fest. Und in diese Gefahr kommen wir, dass wir aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn herauskommen und dass wir in eigener Kraft vor uns hinleben. Und dann verliert unser Leben die geistliche Kraft und Vollmacht. Wir können immer noch viel machen. Ja, der Mensch kann mit eigener Kraft viele Dinge in Bewegung setzen, wenn er sich Mühe gibt. Aber es ist dann kein geistlicher Segen mehr drauf. Es ist nicht mehr der Herr, der in dem Ganzen gegenwärtig ist und wirkt, sondern wir wirken selber. Und da kommt keine bleibende geistliche Frucht dabei raus. Deshalb, das Gebet ist eine Lebensnotwendigkeit. Eine Lebensnotwendigkeit für jedes Kind Gottes, schon einmal allein, dass es überhaupt immer wieder in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater ist und von dort sich Frieden und Kraft und Gnade holt. Und umso mehr, wenn wir dem Herrn dienen wollen, wenn wir also in dem Werk, das der Herr Jesus für uns hat, mitwirken wollen, umso mehr brauchen wir die Stille vor Gott und das Gebet. Der Herr hat die Menge entlassen und er stieg auf den Berg, um abseits oder für sich alleine zu beten. Da hat er auch die Jünger nicht mitgenommen. Es gibt Zeiten, wo wir gemeinsam beten sollen und es sind gesegnete Zeiten, aber es müssen auch Zeiten in unserem Leben sein, wo wir alleine persönlich vor Gott stehen und wo wir auf ihn hören und wo wir ihm wirklich unsere Dank, unsere Anbetung und unsere Anliegen vorbringen. Und diese Zeit, diese stille Zeit, wie sie manchmal auch heißt, die ist sehr, sehr umkämpft. Ja, ich weiß nicht, wie viele von uns sie jeden Morgen halten und wie lange, das weiß jeder selber. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich am Morgen schon, am Anfang des Tages, bevor alles auf uns einströmt, uns eine gewisse Zeit nehmen, die wird von den Lebensumständen her unterschiedlich sein, wo wir wirklich im Gebet mit dem Herrn verbringen und auch im Hören auf sein Wort. Und das ist die Quelle auch des Segens und der Kraft ein Stück weit in dem Tag hinein, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn hatten am Anfang des Tages. Und hier sehen wir, dass der Herr auch am Ende des Tages, wo er seinen Dienst getan hatte, noch einmal bewusst ins Gebet geht. Ja, ist auch vielleicht so eine Sache, ja. Was ich auch bei mir selber merke, man tut einen Dienst und denkt, damit ist es getan. Und verkündigt das Wort und ist dankbar dafür, dass der Herr gewisse Gnade dazu geschenkt hat. Aber die Frage ist, ist es nicht notwendig, dass wir nicht nur im Gebet vorbereiten, sondern auch im Gebet nacharbeiten? Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus in dieser Zeit auch für diese Menschen gebetet hat, für diese 5000, denen dieses Wunder begegnet ist, denen Gott so etwas Großes gezeigt hat und die doch in ihrem Herzen großenteils blind und verständnislos waren. Er hat gebetet, dass das weiterwirkt, was Gott geschenkt hat. Und so denke ich, sollten wir, auch wenn Dienste getan sind, wenn Schlachten vielleicht geschlagen sind in dem Kampf, in dem wir stehen, auch weiter beten, dass der Herr doch das Werk, das er da getan hat, weiter ausreifen lässt, befestigt, bewahrt. Wie oft ist es so, dass ein Werk getan wird, eine Verkündigung kommt und danach, was passiert? Die Bibel sagt, dann kommt der Teufel und stiehlt das Wort wieder aus den Herzen raus. Ja? Also das Gebet sollte unseren Dienst begleiten, nicht nur vorher, sondern auch nachher. Und es ist wichtig, dass wir einfach wissen, selbst wenn wir bestimmte Schritte getan haben, der Feind ist immer noch da, um zu versuchen, solche segensreichen Entwicklungen wieder im Nachhinein zunichte zu machen und zu verkehren. Und auch da braucht es Gebet. Und wie gesagt, ich möchte jeden noch einmal ermutigen zu dieser persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist ein großer Segen darauf und ich selber weiß von mir, dass es sehr umkämpft ist, dass es sehr schwierig ist, sich diese Zeit wirklich recht zu nehmen. Und oft liegt es nicht nur an der Zeit, sondern auch an unserem Herzen. Wie oft muss man erstmal alle möglichen Dinge ablegen, bevor man überhaupt in die Stille vor Gott kommt. Bitterkeiten, resignierende Gedanken, Ablenkungen, Lasten des Tages, Ärger, den man gehabt hat mit anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man in die Stille vor Gott geht, dann merkt man irgendwo, ja, das sind ja alles Dinge, die belasten mich, die hindern mich ja, völlig freimütig vor Gott mein Gebet auszubreiten. Und deswegen muss man da manchmal erstmal sich reinigen lassen, Lasten ablegen, damit wir überhaupt in diese Gemeinschaft mit dem Herrn kommen. Ich bin erinnert worden an den Psalm 27, was diese Dinge angeht, wo eine wunderbare Aufforderung an uns Gläubige vom Herrn selber ergeht. Ich lese mal ab Vers 7 im Psalm 27. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab in deinem Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Ja, also es ist ganz wichtig, Gott selber fordert uns auf, sucht mein Angesicht. Sucht mein Angesicht. Das Angesicht steht in der Bibel immer wieder auch für die Person des Menschen. Ja, also es heißt ganz gewiss, wir sollen eine persönliche Begegnung mit dem Herrn haben. Ja, wir können eine Petition, eine Bitte, wenn wir jetzt einen menschlichen Königshof ansehen in der Bibel, die kann man auch indirekt weitergeben. Man kann sie schriftlich weitergeben oder überboten. Ja? Aber diejenigen, die es ganz ernst gemeint haben, die haben das Angesicht des Königs gesucht. Eine persönliche Audienz, wo wir dem König Auge in Auge gegenüberstehen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und ich fürchte, manchmal ist unsere Gemeinschaft mit dem Herrn auch etwas oberflächlich, dass wir gar nicht wirklich in die Gegenwart und vor das Angesicht Gottes kommen, sondern dass wir sozusagen nur kurz am Thronsaal anklopfen und unsere Bitten dort abgeben und dann ganz schnell wieder verschwinden in unseren Alltag. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es liegt etwas Wichtiges darin, diese Aufforderung, sucht mein Angesicht. Ja? Seid beharrlich, wirklich auch in der persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Gott, dem Vater, und achtet darauf, dass wirklich diese Gemeinschaft auch tief ist und dass wir wirklich auch da vom Herrn empfangen, was wir brauchen. Aus Psalm 63 vielleicht noch ein weiteres Wort zu diesem Thema persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Da heißt es ab Vers 2, O Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehe, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufleben. Meine Seele wird satt werden wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Ja, da sehen wir so etwas von den Segnungen dieser persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn, dieses innigen Gebetes vor Gott, dass er uns stärkt, dass unsere Seele fett wird oder gesättigt wird mit Gutem, mit der Kraft Gottes auch gerüstet wird. Diese Dinge empfangen wir im persönlichen Gebet, in der persönlichen Gemeinschaft vor dem Herrn. Ja, und ein Gebetsanliegen, das der Herr ganz sicher auch hatte, waren seine Jünger. Da wollen wir jetzt mal von Vers 24 das weiter betrachten. Er hat seine Jünger weggeschickt, ins andere Ufer. Und er hat genau gewusst, was jetzt kommt, unser Herr. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Ich denke, das erleben wir auch immer wieder. Die Jünger waren ja vom Herrn gesandt worden. Sie hatten sich diesen Weg nicht rausgesucht, sondern der Herr Jesus selber, ihr Herr und Meister, hatte ihnen geboten, steigt in das Schiff, fahrt ans gegenüberliegende Ufer. Und also haben sie es gemacht. Und als sie so den Auftrag des Herrn ausführen wollten, da kamen plötzlich Widrigkeiten. Da kam plötzlich ein Sturm auf, ein Wind. Gut, es war öfter so am See Genezareth, aber es scheint, als wäre das ein ganz besonders hartnäckiger Wind gewesen. Sie waren jedenfalls lange, lange Zeit dort auf dem See, sind einfach nicht weitergekommen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sehen, solche Dinge können uns auch passieren. Es ist schön, wenn wir im sichtbaren Segen Gottes leben und dienen. Es ist wunderbar zu sehen, der Herr steht bei uns, er bestätigt uns, wenn wir ihm dienen. Er sendet einfach Zeichen seines Wohlgefallens, Gebetserhörungen. Wir merken, er ist da. Aber was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn der Herr nicht mit im Boot ist, sondern uns einfach schickt und dann nachher kommen lauter Widrigkeiten? Nachher ist alles plötzlich anders, als man sich's vorgestellt hat. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in solchen Situationen nicht den Mut verlieren, dass wir nicht uns irre machen lassen, ja, und meinen, oh, jetzt hat der Herr uns verlassen, haben wir vielleicht gar nicht richtig gehört, vielleicht war das gar nicht Gottes Auftrag, das kann doch nicht sein, dass wir Gott dienen und danach gibt es bloß lauter Hindernisse und Schwierigkeiten, oder? Das kann gerade sein. Gerade auf solchen Wegen, wo wir Gott gehorsam sind, wo wir dem Herrn dienen, da kann es sehr wohl dazu kommen, dass plötzlich große Widrigkeiten auftauchen, sodass man beinahe schon meint, ich kann es gleich stecken, das bringt sowieso nicht, ich komme nicht durch. Und wir dürfen einfach wissen, zwei Dinge dazu. Das eine ist, dort wo wirklich Gottes Werk getan wird, da gibt es auch den Widersacher, der nach Gottes eigenem Plan und Zulassung uns entgegenstehen darf. Ja? Paulus musste das manchmal sagen. Ich wollte schon zu euch kommen, aber der Satan hat mich gehindert. Das durfte doch eigentlich gar nicht sein. Paulus war doch ein Apostel. Er war doch vom Herrn selber gesandt. Wie kann denn dann der Feind ihn hindern? Er kann schon, weil Gott es zulässt, weil es in Gottes Plan ist, dass die Jünger des Herrn, die Gläubigen, die dem Herrn dienen wollen, dass sie solche Erfahrungen machen, wie diese Jünger da in dem Boot sie gemacht haben. Dass nämlich sie eine Zeit lang in dem Plan Gottes arbeiten und trotzdem nicht Segen und Sieg und Frucht sehen. Dass Gott selber zulässt, dass sie Widrigkeiten erleben, wo sie meinen müssten, ja, Gott hat uns eigentlich verlassen. Er ist gar nicht mehr bei uns, wir können es gleich bleiben lassen. Und dennoch dürfen wir Mut fassen. Dennoch dürfen wir gerade in solchen Situationen wissen, der Herr Jesus, unser Herr und Erlöser, er ist nicht weg. Er ist nicht uninteressiert und hat uns vergessen, wie wir das oft in solchen Situationen meinen, sondern er ist auf dem Berg und betet für uns. Neutestamentlich gesehen, er ist im Himmel in der Herrlichkeit zur Rechten Gottes. Und was tut er dort? Er verwendet sich für uns. Er betet für die Seinen. Und er ist es, von dem gesagt wird, er hat die Kraft, uns vollkommen und auf das Völligste zu erretten, weil er immer da lebt, um für uns einzutreten. Ja? Also das bedeutet, solche Schwierigkeiten sind manchmal gerade ein Zeichen, dass wir den Willen Gottes tun. Sind gerade ein Zeichen, dass Gott segnen möchte und dass er unseren Gehorsam und unseren Glauben prüft. Und eine solche Prüfung war diese Situation dort im Boot. Wir wollen dazu vielleicht auch nochmal lesen, was der Herr Jesus in Lukas 22, Vers 31 schreibt und sagt zu dem Petrus. Es war eine noch viel ernstere Prüfung. Diese Prüfung, von der schon im Alten Testament im Propheten Sacharja geredet ist, wo es heißt, siehe, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und in dem Zusammenhang sagt der Herr Jesus zu Petrus, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Das ist ganz interessant, ja, also da sicherlich auch ein Stück angespielt auf das Worfeln, wo diese Weizenkörner mit der Spreu zusammen in den Wind geworfen werden und die Spreu wird durch den Wind verweht und ist weg und dann bleibt nur noch das schwere Weizenkorn übrig. Das fällt wieder runter auf die Tenne. Ja? Was ist jetzt echt? Was ist Spreu und was ist Weizen? Das darf der Feind prüfen. Er darf an dem Gebäude unseres Glaubens rütteln. Warum? Damit sich letztlich erweist, dass es auf Felsen gegründet ist. Und letztlich wird bei jedem wahren Gläubigen diese Prüfung so aussehen, dass der Feind beschämt abziehen muss, so wie es auch bei Hiob war. Ja? Also der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, der Herr Jesus hat nicht gesagt, nein, das darfst du nicht. Du darfst meine Jünger überhaupt gar nicht antasten. Gar nichts, sondern er hat gesagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist Gottes Weg. Nicht, dass er den Jüngern solche Anfechtungen, solche schwierigen Situationen, wo alles uns entgegensteht, einfach erspart und wegnimmt, sondern Gottes Weg ist, dass er in diesen Schwierigkeiten Gnade und Kraft gibt, im Glauben weiterzugehen. Weiter zu vertrauen, trotz der Schwierigkeiten, weiterzumachen im Vertrauen auf unseren Herrn. Und seine Hilfe kommt nie zu spät. Sie verfehlt nie ihr Ziel. Und das finden wir auch in dieser Geschichte, die uns hier berichtet wird, in dieser Begebenheit. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Da sehen wir, die Prüfungen sind manchmal lang. Ja? Am Abend hat er sie weggeschickt. Und die vierte Nachtwache, das war die Nachtwache des Morgengrauens, ja, wo es schon allmählich wieder hell wurde, so 3 Uhr, 4 Uhr morgens, das war die vierte Nachtwache. Ja. Sie haben also stundenlang dort auf dem See zugebracht und sind nicht weitergekommen. Aber der Herr kommt. Er bleibt nicht aus, er lässt die Seinen nie im Stich. Das dürfen wir wissen. Er ist treu, er ist gnädig und barmherzig. Er hat die ganze Zeit für seine Jünger gebetet. Und jetzt, wo es Zeit war, wo der Zeitpunkt Gottes gekommen war, da kommt er persönlich und greift ein und hilft ihnen in ihrer Not. Er ging auf dem See. Ja, das ist dieses Wunderbare. Da hat der Herr Jesus einmal mehr etwas von seiner göttlichen Herrlichkeit geoffenbart. Wir wissen ja, dass er Mensch war, dass er in Niedrigkeit kam, dass er seine Herrlichkeit in wesentlichen Dingen verborgen hat, solange er Mensch war. sonst hätten alle Menschen niederfallen müssen vor ihm und bekennen müssen, du bist Herr, du bist der Schöpfer des Universums. Nein, diese Herrlichkeit hat er verborgen, er hat sie nicht geoffenbart, außer in diesen Wundern, die Gott ihm gegeben hatte zu tun, damit die, die es wirklich erkennen sollten, diese Herrlichkeit sehen durften und daran erkennen durften, dass er wirklich der Sohn Gottes, der Messias war und nicht irgendein Mensch. Und so ein Aufblitzen der göttlichen Herrlichkeit war auch dieses Wunder. Und schaut, es zeigt uns auch etwas. Unruhig waren, die das Schiff hin und her geworfen haben, die mit dazu beigetragen hatten, dass es nicht vorwärts kam. Genau auf diesen Wellen lief der Herr Jesus. Sie waren unter seinen Füßen. Und was heißt es für uns, wenn wir dieses Bild uns anschauen? Das heißt, der Herr Jesus ist Herr über alle Umstände. Der Herr Jesus ist Herr über alle Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen wollen. Er hat sie souverän in der Hand. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir es im Glauben sehen, mitten in unseren Schwierigkeiten. Herr, du bist der Herr drüber. Du hast überwunden. Vor dir gibt es keine Hindernisse. Dir kann sich nichts letztlich in den Weg stellen. Du überwindest alles. Und wir? In uns selber überwinden wir nichts. Jede kleine Welle, die der Satan sendet, kann ein Mensch völlig hinschmeißen und unfähig machen, irgendetwas zu tun. Ja, muss man ganz klar sehen. Gegen diesen Engel, gegen diesen mächtigen Engel, von dem die Bibel sagt, er ist der Fürst dieser Welt, kommt kein Mensch auf eigene Kraft gestützt, auch nur einen Millimeter voran. Solche Erfahrungen müssen wir auch manchmal machen. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Ja? Aber in ihm überwinden wir weit, in dem Herrn, der uns geliebt hat. Das ist die Erfahrung, die der Herr Jesus immer wieder uns Jünger, uns Gläubige machen lassen will. Dass wir durch den Herrn Jesus überwinden. Dass seine Kraft größer ist als die Macht des Feindes. Und das wollte er auch den Jüngern hier zeigen, indem er auf diesen unruhigen Wellen souverän gelaufen ist. Ein übernatürliches Wunder, ein Wunder, das gezeigt hat, Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt sehen wir auch etwas über den Zustand der Jünger. Da heißt es nämlich im Vers 26, und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Hier sehen wir etwas, was wir auch vorher schon gestreift haben. Wir können in unserer Beziehung zum Herrn ein Stück einfach von ihm abdriften, ja, sodass wir ihn gar nicht mehr wirklich erkennen. Wenn die Jünger wirklich in einer tiefen und ungetrübten Gemeinschaft mit ihrem Herrn gewesen wären, dann hätten sie ihn letztlich nicht mit einem Gespenst verwechselt. Ja, sondern das zeigt irgendwo, da war eine gewisse Fremdheit da. Da war einfach ein Abstand da, wo sie den Herrn gar nicht verstanden haben, wo sie auch gar nicht damit gerechnet haben, dass der Herr Jesus plötzlich übernatürlich eingreifen könnte. Irgendwie waren sie schon verzagt und hatten gedacht, naja, wir müssen wahrscheinlich jetzt noch ein paar Stunden hier rudern und vielleicht driften wir dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und es war alles nichts. Sie haben mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit dem Herrn. Und ich denke, das kann uns auch manchmal geschehen, wenn wir in der Nachfolge zulassen, dass Dinge sich zwischen uns und unseren Herrn Jesus schieben und wir ein Stück abgedriftet sind, dass wir den Herrn dann gar nicht mehr erkennen und dass wir Mühe haben, überhaupt mit ihm noch zu rechnen im Glauben. Und da dürfen wir uns auch vom Herrn erbitten, dass er unsere Herzen da reinigt und läutert und schenkt, dass er uns doch näher kommen darf und wir ihm näher kommen dürfen, damit wir seine Hand wirklich auch erkennen, sein Wirken auch erkennen in unserem Leben. Es ist so schön zu sehen, Vers 27 heißt es dann, Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Es ist schön und tröstlich, auch deshalb, weil wir kein Wort des Tadels hören. Der Herr Jesus tadelt die Jünger nicht dafür, dass sie ihn so verkannt haben, dafür, dass sie lauter Angst hatten, dafür, dass sie gar nicht mit ihm gerechnet hatten mehr, sondern er tröstet sie. Wir wissen, der Herr Jesus ist ein hoher Priester, der Barmherzigkeit hat mit unseren Schwachheiten. Ja? Und wie viele Schwachheiten zeigen wir oft in unserem Glaubensleben Und wir dürfen einfach wissen, der Herr erbarmt sich über uns. Er hilft uns. Er kommt den Schwachen zur Hilfe und stärkt das Schwache. Das geknickte Rohr will er nicht abreißen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern wir sehen einfach immer wieder die Fürsorge des Herrn, auch für die, die in Schwachheit und Angefochtenheit sind und deren Glauben Mangel leidet, deren Glauben ein Stück einfach auch nicht der Situation gewachsen ist. Er tröstet, er sagt, seid getrost, ich bin's. Und das ist ja auch dieses Wort, was letztlich jeden von uns aufrichten kann, was jedem von uns wieder neuen Mut und neue Kraft geben kann, wenn der Herr in unser Leben, in unsere Situation hineintritt und sagt, seid getrost, ich bin's. Ganz wertvoll und wichtig, dass wir einfach das auch sehen. Der Herr ist in unserer Situation gegenwärtig. Er hilft uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und so zeigt es der Herr Jesus auch hier. Ja, und bei Matthäus ist hier diese Begebenheit mit Petrus mit hineingenommen in diese Geschichte. Petrus ist ermutigt durch das Wort des Herrn. Und er gewinnt persönlich Glauben. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, in dem Petrus dürfen wir uns immer wieder wiedererkennen, mit unseren eigenen Schwachheiten und unseren eigenen Verkehrtheiten. Ja. Und das ist, denke ich, interessant. Er hat Mut gefasst, er hat Glauben bekommen, da ist ein Funke Glauben zu ihm übergesprungen durch diese Begegnung mit dem Herrn. Und dann, das was er sonst wahrscheinlich nie gebeten hätte, er bittet ihn, lass mich doch zu dir auf das Wasser kommen. Und der Herr sagt, komm. Es war sein Wille. Es war ein Glaubensweg und Petrus stieg aus dem Schiff und ja, da lesen wir, dass er tatsächlich auch auf dem Wasser wandeln konnte. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, was uns das bildhaft sagen soll. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, wenn wir dem Herrn dienen, dann führt er uns immer wieder Glaubenswege. Wege, wo wir sagen würden, menschlich gesehen kann ich es nicht. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber im Hinblick auf den Herrn und sein Wort tue ich es dennoch. Es sind Wege, die oft von unserer Umgebung nicht nachvollzogen werden, wo andere vielleicht nicht den Glauben haben. Ja? Darum geht es jetzt nicht um den rettenden Glauben. Ja? Es geht auch nicht um die Grundsätze der Nachfolge, sondern es geht einfach darum, dass manchmal der Herr einzelnen seiner Knechte Glaubenswege aufträgt, die vielleicht andere gar nicht aufgetragen bekommen, die auch andere gar nicht nachvollziehen können, aber die zur Ehre des Herrn sind. Ja, man kann sich zum Beispiel ja, da auch in der Geschichte der Gemeinde erinnern an solche Männer Gottes wie Hudson Taylor zum Beispiel, ja, der gegen alle menschliche Vernunft und gegen alle Spielregeln alleine nach China ging und dort eine Mission aufbauen wollte, völlig auf den Herrn und seine Unterstützung gestützt, nicht auf Menschengelder, nicht auf menschliche Organisation. Ja. Das war etwas, das wurde schwer getadelt. Ja. Das war etwas, das konnten viele andere nicht nachvollziehen. Und dennoch, der Herr hat sich dazu gestellt. Aber er musste in jeder Situation da immer wieder völlig am Herrn festhalten und ihm vertrauen. Wenn er da nicht auf den Herrn geschaut hätte, dann wäre er auch gescheitert. Und das ist jetzt auch diese Not, in die der Petrus reinkommt. Er schaut auf den Herrn, das können wir uns schon so vorstellen. Ja? Er geht auf den Herrn zu und hat den Herrn im Blick und er läuft auf dem Wasser. Und plötzlich merkt er, oh, der Sturm, die Wellen. Er schaut plötzlich nicht mehr auf den Herrn, sondern er schaut plötzlich auf diese Umstände, die um ihn herum sind, auf die Widrigkeiten, auf die Gefahren. Und in dem Moment, wo er das tut, kommt Furcht in sein Herz. Er denkt sich, oh, das geht ja gar nicht, das kann ich ja gar nicht. Und dann fängt er an zu singen. Ja? Das, was ihn gehalten hat, was ihn fähig gemacht hat, diesen Glaubensweg zu gehen, war der Blick, der ständige Blick auf den Herrn. Und in dem Moment, wo er diesen Blick abgewandt hat und auf sich selber und auf die Umstände geschaut hat, fängt er an zu sinken. Und ich denke, das ist auch das, was wir erleben, wenn wir zu Glaubenswegen gerufen sind und wir fangen an, auf uns selber und auf die Umstände zu schauen und dass das ja eigentlich alles gar nicht geht, was wir da vorhaben. Dann haben wir keine Kraft mehr, den Weg weiterzugehen. Dann sinken wir. Ja? Aber auch da wieder, es ist so groß, die Freundlichkeit und Barmherzigkeit des Herrn. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Er griff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Auch hier sehen wir wieder die Liebe und Geduld und Barmherzigkeit unseres Herrn. Er muss hier den Petrus etwas tadeln, aber das Erste, was er tut, er hilft ihm. Er streckt ihm die Hand aus. Schaut, und so sind wir oft in unserem Glaubensleben wie kleine Kinder, die erst anfangen, laufen zu lernen, die immer wieder stolpern und hinfallen und denen der Herr in seiner Freundlichkeit und Güte immer wieder die Hand reicht und uns aufhilft, damit wir in unserem Glaubensweg weiterkommen. Er ergriff den Petrus, er hat ihn rausgezogen aus den Wellen. Und das tut der Herr auch mit uns. Wenn wir auf ihn blicken, wenn wir uns an ihn wenden, selbst aus Not und Bedrängnis, dann dürfen wir wissen, dieser Ruf, Herr, rette mich, Herr, hilf mir, der wird nie vergeben sein, sondern der Herr wird zur rechten Zeit kommen und wird uns herausziehen und heraushelfen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, Glaubenswege, die können nur gegangen werden, wenn wir wirklich den Zweifel als unseren Feind bekämpfen. Der Mensch ist von Natur aus, neigt zum Zweifeln. Ja? Er neigt dazu, Angst zu haben vor den Dingen. Er neigt dazu, mit dem eigenen Verstand die Umstände abzutaxieren und zu sagen, nee, geht nicht, lohnt das Risiko nicht, lassen wir lieber bleiben. Ja? Und es ist auch klar, wenn der Herr uns nicht ruft, wenn es nicht ein vom Herrn gegebener Weg ist, dann ist es auch unsinnig. Ja? Ich weiß nicht, ob der Andreas oder der Johannes die Gnade gehabt hätte, auf dem See zu laufen, jedenfalls. Der Herr hat ihnen nichts gesagt und es wird auch nicht berichtet, dass sie es versucht hätten. Ja? Es gibt manche Wege, die kann nicht jeder gehen, aber der gerufen ist, sie zu gehen, ja? Der darf im Glauben auch damit rechnen, dass der Herr hilft. Und wenn wir dann anfangen zu zweifeln, dann scheitern wir, dann gehen wir unter. Und der Herr muss ihm deutlich machen, es liegt an deinem Kleinglauben, du vertraust mir zu wenig. Du rechnest nicht genügend mit meiner Größe und Kraft und deshalb bist du untergegangen. Ja, und dann, als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, die nächste Stufe dieses Wunders ist, dass plötzlich diese ganzen tobenden Umstände, all das, was die Jünger stundenlang in Atem gehalten hat und in Not gemacht hat, ist mit einem Mal weg. In dem Moment, wo der Herr ins Schiff einsteigt, hört der Wind auf, die Wellen glätten sich, alles wird ruhig, die ganzen Umstände sind verwandelt. Das ist auch etwas Gewaltiges. Ja? Aber wir dürfen das auch wissen, der Herr Jesus ist vollkommen Herr über alle diese Umstände. Wenn er dem Feind Einhalt gebietet und sagt, so und jetzt hörst du auf mit deinem Toben, dann muss der Feind sofort aufhören. Und alles ist Schluss, da gibt es nicht noch eine Nachwehe, nicht noch eine Welle, die sich dem Befehl des Herrn widersetzen könnte, sondern es ist vollkommener Friede und vollkommen freie Bahn für die Jünger. Im Johannesevangelium lesen wir, dass sie praktisch in einem Nu am Ziel waren. Sie übernatürlich schnell den Rest ihrer Reise beenden konnten. Ja? Und auch das kann passieren, dass wir uns mühen in Widrigkeiten und nicht vorwärts kommen. Und wenn der Herr Jesus eingreift und seine Souveränität zeigt, dann ist es ganz plötzlich so, dass die Türen sich öffnen und wir am Ziel sind. Ja? Das kann der Herr so führen. Ja? Er ist Herr über die Umstände. Er ist Herr über alles. Und deshalb kann er auch alle Widrigkeiten in unserem Leben zur rechten Zeit besiegen und beiseite räumen. Wichtig ist, dass wir auch wissen und glauben, er hat sie zugelassen. Sie kommen letztlich aus seiner Hand, nicht aus der Hand des Teufels, ja, sondern aus der Hand Gottes. Aber er kann sie auch wieder beiseite räumen. Ja, wenn wir das eine anerkennen und Gott die Ehre geben, anstatt dem Feind oder Menschen die Ehre zu geben, dann können wir auch das andere besser glauben und erkennen. Ja, das, was Gott zugelassen hat an Widrigkeiten in meinem Leben, das kann er auch mit einem Schlag wegnehmen und mich zu seinem Ziel führen. So haben es die Jünger erleben dürfen. Und das, was sie tun, ja, das ist das, was wir auch tun sollten, ob wir es nun erleben oder nicht, im Glauben, nämlich uns vor dem Herrn niederwerfen und ihn ehren als den Sohn Gottes, als den Herrn über alles. Diese göttliche Herrlichkeit, sie schien so deutlich auf, dass es eine der Momente ist, es gibt gar nicht so viele im Leben der Jünger, die uns berichtet werden, wo sie sich vor ihm niederwerfen, ihn anbeten und anerkennen, du bist Gottes Sohn. Du bist der Herrliche. Du bist der Messias. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So sagt es ja der Herr Jesus dann am Ende seiner Erdenzeit. Und nach dieser Begebenheit, wie geht es weiter? Sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Ja, nach dieser Glaubensprüfung sendet der Herr die Jünger zu dem nächsten Dienst unter den Ungläubigen, unter den Verlorenen, unter den Hungrigen und Durstigen. Und als sie dorthin kamen, da wurden die Menschen hingezogen zu dem Herrn. Sie haben erkannt, er ist Retter. Leider haben sie es nur, zum großen Teil nur erkannt in Bezug auf ihre leiblichen Gebrechen. Sie wollten Heilung von ihm, sie wollten gesund werden von Krankheiten und frei werden von Nöten des Alltags. Und nur wenige haben es erkannt, dass er etwas viel Wichtigeres für uns tut, dass er nämlich die Krankheit der Sünde heilt, dass er unser ganzes verkehrtes, verbogenes, sündiges Wesen zu heilen vermag und zurechtzubringen vermag. Und das ist das Große, was auch heute noch der Fall ist und was wir auch wirklich wissen dürfen und selber erfahren dürften und dann auch an andere weitergeben dürfen. Alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Ja, auch dieses den Herrn, den Saum seines Gewandes anrühren, das ist ein Bild für den Glauben, für den rettenden Glauben. Sie haben ihn nicht nur angeschaut, sie haben ihn für sich angenommen. Sie haben ihre Hand gelegt auf die Verheißungen des Herrn sozusagen. Und alle, die ihn so im Glauben annehmen, die werden ganz gesund. Nicht nur ein wenig. Ist auch wichtig. Wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden, sagt die Bibel. Ja? Das gilt nicht unbedingt von allen schwierigen Lebensumständen, von allen diesseitigen Dingen, sondern es gilt in erster Linie und entscheidend für unseren inwendigen Menschen. Ja? Derjenige, der als Sünder zu dem Herrn kommt, ist innerlich, die Bibel sagt es, völlig verdorben, völlig untauglich. Es ist nichts Gutes an ihm. Er ist in den Augen Gottes völlig verworfen und untauglich. Aber in dem Moment, wo er den Herrn Jesus im Glauben anrührt, da wird er ganz gesund. Das heißt, wenn der Herr in sein Leben reinkommt und er zur Wiedergeburt kommt, dann wird ein neuer Mensch geschaffen, ein inwendiger Mensch, der vollkommen und neu ist und der, in dem nichts Böses und Verkehrtes ist. Ja? In unserem inwendigen Menschen, wenn wir wiedergeboren sind, ja, wir sind ein Geist mit dem Herrn Jesus, sagt die Bibel. Ja? Das heißt, wir haben ein neues Leben empfangen, das ist ganz neu, das ist komplett. Und aus dieser Gnade heraus dürfen wir dann auch anderen Zeugnis geben und andere hinweisen auf diesen großen Herrn und Retter, von dem gilt, dass alle, die ihn anrühren, ganz gesund werden. Möge der Herr uns dazu neuen Mut und neue Gnade schenken, ihn im Alltag zu bezeugen und ihm nachzufolgen, auch in solchen stürmischen Situationen, wie wir es heute lesen durften.